Deutschland hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt. Bis 2025 soll das gesamte Land klimaneutral sein. Der Gebäudesektor spielt dabei eine entscheidende Rolle. Laut Umweltbundesamt ist er für etwa 15% der gesamten Treibhausgasemissionen Deutschlands verantwortlich und verursacht jährlich sage und schreibe rund 120 Millionen Tonnen CO2. Doch wie können wir Gebäude so planen und bauen oder sanieren und auch betreiben, dass sie ihre Klimabilanz deutlich verbessern, vielleicht sogar klimaneutral werden? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt der Klimahaus Deutschland, der Messe für nachhaltiges Bauen. Hier treffen sich innovative Unternehmen, zukunftsweisende Baustoffe und Lösungen und ebenso wie Experten und Anwender, um Lösungen für klimagerechtes Bauen und Sanieren zu diskutieren und zu präsentieren. Heute bei uns ist Johannes Kreisig. Johannes Kreisig ist als einer der Gründer der DGNB, der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen, seit dem Beginn, das war 2007, dabei. Zunächst begleitete er den Weg des Vereins als Mitglied des Präsidiums und seit 2016 ist er Geschäftsführer der DGNB GmbH und seit 2018 zudem ihr geschäftsführender Vorstand des Vereins. Und damit ist er auch hier und wir freuen uns sehr. Herzlich willkommen, Johannes Kreisig. Ja, wir haben es gerade gesagt, schon einige Jährchen sind Sie dabei. Wenn Sie da so zurückblicken auf die DGNB, welche persönlichen Anekdoten und Erfahrungen verbinden Sie so mit der Anfangszeit der DGNB?
Ja, da könnte man jetzt eine Stunde reden. So ganz zum Anfang fand ich ganz spannend. Wir hatten so ein Vorbereitungstreffen, wo wir ganz offen mal gefragt hatten, brauchen wir denn überhaupt sowas in Deutschland? Und da sagte damals David Cook in seinem mit seinem Schaum, damals noch bei Benisch Architekten. Ja, die Frage ist doch nicht, ob wir sowas brauchen. Die Frage ist, wie schnell können wir es bekommen? Und dann war das Eis gebrochen und alle im Raum sagten, okay, was machen wir als nächstes? So eine Initialzündung war das irgendwo, so ganz spontan, ungeplant. Und das ist mir wirklich in Erinnerung geblieben, weil es die Dynamik dann gezeigt hat.
Was waren so die Aufgaben am Anfang und was hat sich daraus vielleicht am meisten auch verändert bis heute?
Ja, zu Beginn ging es ja eigentlich darum, nachhaltiges Bauen beschreibbar zu machen. Also wirklich die Kriterien zu formulieren, nachweisbar zu machen, letztendlich um es auch bestellbar zu machen. Also Anfangsaufgabe, die war total wichtig, weil sie alle Experten aus den unterschiedlichsten Bereichen zusammengebracht hat. Und da sind natürlich Zielkonflikte, Interessenskonflikte drin und die wurden in langen Workshop-Reihen eigentlich gemeinsam bearbeitet. Jeder hat seinen Teil reingebracht. Das war eigentlich ein sehr, sehr, sehr inspirierender Prozess für alle. Da reden heute noch ganz viele Mitglieder der ersten Stunde davon. Heute geht es um andere Themen, nicht, dass das Beschreiben und das Messen nicht mehr wichtig wäre. Heute geht es darum, es in die Breite zu bringen. Wir sehen natürlich, dass nachhaltiges Bauen umsetzbar ist und wir sehen die ganzen schönen Pilotprojekte, aber die werden uns nicht richten. Wir müssen in die Breite, am Schluss muss nachhaltig Bauen normal sein. Für alle. Und da geht es eher um Wissensvermittlung, da geht es darum, Widerstände, Hürden abzubauen, es einfach zu machen.
Jetzt haben Sie gerade die Aufgaben beschrieben. Also es geht um nachhaltiges Bauen für alle. Das ist eine riesen Zukunftsaufgabe der Bauwirtschaft. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen aus der DGNB heraus? Wie groß ist die inzwischen? Welche Rolle spielt da Ihre ganzen Mitglieder, Ihre Bereiche, Abteilungen, die da mitwirken? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, wir sind als Verein eigentlich nur der Katalysator. Wir sind die Plattform, das Netzwerk und bringen nicht nur die Mitglieder, aber eben auch die Mitglieder zusammen. In der Zwischenzeit haben wir 2700 Mitgliedsorganisationen, die bei DGNB mit dabei sind und zwar aus allen Bereichen der Wertschöpfungskette. Und das ist total wichtig, weil wir sind ja nicht die Interessensvertreter für bestimmte Hersteller oder für die Architekten oder für die Bauwirtschaft. Das haben die ja alles, können die ja auch alles. Wir sind die Protagonisten für die Nachhaltigkeit. Und in dieser Funktion bringen wir die Menschen zusammen. Und damit haben wir auch einen ganz anderen Blickwinkel sozusagen, wenn sie sich treffen. Ja, wie gesagt, 2700 Mitgliedsorganisationen aus allen Bereichen. Das bedeutet eben auch, dass man, ich sag mal, Konstellationen finden kann von Leuten, die sich normalerweise nicht treffen. Und dort entsteht dann die Innovation in der DGNB, in Veranstaltungen, in unterschiedlichen Seminarreihen, in Webinaren, was auch immer man sozusagen dann für Formate hat. Auch auf Messen, da kommt man zu Gesprächen, die es eben sonst normalerweise nicht gibt.
Jetzt haben Sie gerade schon die Innovationen angesprochen, die da einfach auch zustande kommen durch Treffen, durch Austausch, Workshops und so weiter. Welche Trends sehen Sie da aktuell in der letzten Zeit ganz konkret und wie kommen die eigentlich in den Markt rein? Also wie werden die weitergetragen?
Ja, ich weiß nicht, ob es ein Trend ist, aber was auffallend ist, zu Beginn vor 15 Jahren Größenordnung musste man zeigen, dass man sowas wie eine Lebenszyklusbetrachtung überhaupt durchführen kann. Wie das geht, was das soll, für was das gut sein soll. Das hat sich total gedreht. Heute kommen die Vorgaben aus Brüssel, dass die nationale Gesetzgebung das umsetzen muss. Da geht es nicht mehr darum, ob sowas denn überhaupt notwendig ist. Man hat verstanden, wie, und jetzt geht es darum, wie geht's und was braucht man dazu? Was sind die Tools? Welche Informationen muss der Hersteller eigentlich zur Verfügung stellen? Weil wenn jeder alles zur Verfügung stellt, was ich gerade vorstellen kann, wird es auch nichts. Dann haben wir dann die Flut von Informationen. Das heißt, wir müssen konsolidieren und aber auch wieder Qualität sichern. Und das sind so Trends, die wir sehen. Information bekommt einen völlig anderen Stellenwert, Vernetzung von Informationen und die Verarbeitung in Tools. Das hat sich komplett geändert. Am Anfang, ja, wir waren mit Excel-Tools unterwegs, wie alle anderen auch.
Im Moment hat ja so die Baubranche eher ja weniger gute Schlagzeilen. Wie es heute eigentlich austrifft, diese aktuelle Baukrise, die ja doch überall herrscht, das Thema nachhaltiges Bauen? Oder ist das so einfach ein anderer Bereich, den Sie durch Entwicklung, durch Vorgaben und so weiter Regularien anders entwickelt oder anders trifft? Wie ist da die Rückmeldung aus Ihrer Community, Ihren Mitgliedern?
Also die Baukrise, dass jetzt in bestimmten Sektoren weniger und langsamer gebaut wird, das sehen wir natürlich im Markt. Das ist ganz klar. Und das ist auch schwierig und problematisch, speziell im Bereich Wohnungsbau, dort in Gegenden, wo tatsächlich Wohnungsnot herrscht, ist es ein Riesenproblem, dass sozusagen diese Geschwindigkeit, die man jetzt gerade aufgenommen hat, so abrupt wieder aufgehört hat. Wobei es eben auch auf der anderen Seite eine Delle jetzt wieder ist, das wird sich auch wieder ändern. Wir bei DGNB sehen sozusagen überhaupt nicht, dass jetzt irgendwas zurückgeht oder runtergeht. Das nachhaltige Bauen, das boomt nach wie vor noch stärker wie davor. Weil ich glaube, in der Krise immer mehr Menschen verstehen, dass das eigentlich der Zukunftsweg ist. Das war in der Finanzkrise 2008, aber eigentlich genau das Gleiche, jetzt nicht im Wohnungsbereich, sondern eher im Gewerbeimmobilienbereich, dass die Investoren verstanden haben, okay, Finanzkrise heißt, ich muss langfristiger schauen. Was ist langfristig? Ich muss natürlich nach den Qualitäten und Werten schauen. Und da ist Zertifizierung das Nachweisinstrument dafür, also Nachhaltigkeitszertifizierung. Und genau das Gleiche sehen wir im Moment jetzt wieder. Je längerfristig natürlich geschaut wird, umso wichtiger werden diese Momente. Und wenn man jetzt beim Klimaschutz reinschaut und in das Thema Resilienz anschaut, dann wird es auch nochmal ganz deutlich, dass natürlich der Werterhalt ganz massiv auch dran hängt, was man da gebaut hat.
Das ist eigentlich so der bessere Weg jetzt gerade hinsichtlich Klima-Gesichtspunkten. Ist es eher der Neubau oder ist es eher die Sanierung? Können Sie da eine Einschätzung geben? Was ist eigentlich der bessere Weg?
Das ist so die klassische Antwort. Es kommt darauf an. Das ist immer das, was man nicht hören möchte.
Ja, worauf denn?
Aber es kommt darauf an, natürlich, mit was für einer Qualität man jetzt im Bestand unterwegs ist. Und sehr viel weniger. Bei Qualität denkt man zunächst, wie stabil der Beton ist oder irgend sowas. Nee, das ist eigentlich nicht. Es ist sehr viel stärker die Flexibilität, ob der heutige Bedarf mit den Bestandsgebäuden oder wie der gedeckt werden kann. Und Wenn wir eine Möglichkeit haben, mit heutigem Bestand die Bedarfe zu decken, dann ist es immer die bessere Möglichkeit, in die Sanierung und in den Umbau zu gehen, vielleicht auch Erweiterungsbauten dann dazu zu machen. Wenn wir allerdings dann Gebäude haben mit, keine Ahnung, 2,20 Meter Deckenhöhe, also Geschosshöhe oder sowas, dann können wir einfach die Qualitäten dann nicht herstellen. Und dann wird es auf den Neubau rauslaufen. Aber wir stellen schon fest, dort, wo man vor 10 Jahren noch sofort abgerissen hat, weil es zu anstrengend war, irgendwie mit dem Bestand zu arbeiten, die Zeiten sind vorbei. Wir gehen heute in ganz andere Bereiche rein im Sanieren. Und auch die Wettbewerbe zeigen das eigentlich auf der Architekturseite. Das steht immer vorne dran. Ein gutes Beispiel vielleicht noch, wenn ich es noch ergänzen darf, das Europäische Parlament in Brüssel, vor über 10 Jahren, glaube ich, wurde der Beschluss gefasst, das wird neu gemacht, das Gebäude, das hat statische Probleme und so weiter, also technisch. Man hatte einen riesengroßen Architekturwettbewerb, man hatte tolle Entwürfe, sanieren, erweitern oder neu bauen. Man hatte Wettbewerbsgewinner und alles. Und hat dann entschieden, nee, wir behalten das, was wir haben und sanieren das und ertüchtigen das entsprechend. Eben auch aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten. Und das war so wirklich die letzten 5 bis 10 Jahre, ist da was gekippt.
Ja, okay. Und dann gibt es ja auch noch ein Vorurteil, das kennen wir auch aus dem Thema gesunde Ernährung, Bioprodukte und so weiter, das ist die Kostenfrage. Immer wenn es um Klima geht, wenn es um gesund geht, wenn es um das gewisse Extra geht, etwas besonders nachhaltig zu machen, dann sagt man, naja, also kann ich ja, wäre ja schön, aber bei den aktuellen Kosten jetzt auch noch auf Nachhaltigkeit, klimagerecht und gesund und Zertifizierung zu achten, das kann ich mir nicht leisten. Sehen Sie diesen Widerspruch? Ist es nur so ein Kollektiv, was immer getragen wird, auch in den Medien oder in den ganzen Dialogen? Oder ist es wirklich da? Und wenn ja, wie kann man das denn überwinden? Also ist es überhaupt wahr? Und sind nachhaltige Lösungen wirtschaftlich attraktiv oder nicht?
Also nachhaltige Lösungen sind langfristig immer die günstigsten. Das ist also langfristig. Wenn man nur auf die Investitionskosten schaut, dann kann es sein, dass eben eine höhere Investition in Langfristigkeit sich rechnet. Aber natürlich unter Umständen eine höhere Investition sein kann, sage ich jetzt. Aber nicht sein muss, wenn wir vergleichend gleiche Qualitäten haben, dann ist es nachhaltige Bauen in keinster Weise teurer. Ja, das ist nur anders. Weil wenn ich es nicht, ich muss eben vornherein früher vielleicht mehr in die Planung stecken, um meine Früchte dann während der Ausführung dann ernten zu können. Je genauer ich die Qualitäten spezifiziere, die ich benötige, wenn der Verarbeiter genau weiß, das Gewerk, was für Produkte einzusetzen sind, dann machen die das und die Differenzkosten sind marginal in den Gesamtkosten. Das ist überhaupt gar nicht das Thema. Die Beschwerden bekommen wir nie, die nachhaltigen Produkte seien zu teuer. Ja. Es geht eigentlich immer um den Prozess, wenn es um die Ausführung geht. Und dass man dann feststellt, oh nee, das wollte ich doch nicht so. Und dann wird es natürlich teuer, sobald Änderungen dann im Prozess kommen. Das heißt, es ist eigentlich eine Kompetenz, eine Planungskompetenz und eine Projektsteuerungskompetenz, die wichtig ist. Und die adressieren wir auch gezielt natürlich in den Schulungen. Dort entscheidet sich's sozusagen die Beiseite. Wir sehen Projekte, die gut durchorganisiert sind, wo alles sauber ausgeschrieben ist. Die haben keine Nachträge. Die Bauwirtschaft, also oftmals heißt es, das kann doch überhaupt nicht sein, Projekte ohne Nachträge gibt es nicht. Doch, das geht, wenn man einfach von vornherein genau weiß. Was. Und diese Projekte, die sind sogar deutlich günstiger.
Das leuchtet absolut ein. Und ein anderes Thema ist ja auch, oder oft diskutiert, ist ja auch die Kreislaufwirtschaft. Also viele Branchen sind ja dabei, Reduce, Reuse, Recycle, also alles auch in einem Kreislauf zu halten. Wenn wir das jetzt aus der Sicht des Bauwesens betrachten, welche Ansätze, welche Bereiche sind da sinnvoll, um diesen Wandel hinsichtlich der Kreislaufwirtschaft im Bauwesen voranzutreiben?
Ich denke, das Thema Kreislaufwirtschaft, Circular Economy, ist ein ganz, ganz wichtiges Instrument, um überhaupt Klimaneutralität erreichen zu können. Wenn wir immer alles neu machen in der Durchflussgesellschaft, werden wir da nie hinkommen. Das ist die Voraussetzung. Wenn wir jetzt schauen, was alles sozusagen unter diesem Stichwort diskutiert wird, haben wir im Grunde genommen zwei Bereiche. Das eine ist der Bereich sozusagen heutige Kreislaufführung und Kreislaufwirtschaft, dass alles, was wir haben, wir im Kreislauf halten und wiederverwenden am besten oder wiederverwerten und dass es wieder zurückgeht in den Stoffströmen. Und dann haben wir die zukünftige Kreislauffähigkeit, das ist ein Potenzial, dass wir uns die Möglichkeiten für die Zukunft nicht grauen. Und diese zwei Teile müssen wir in Balance bringen. Das erste, das müssen wir optimieren. Da müssen wir tun, was geht. Wir können heute nicht mehr wertvolles, was wir mal in der Vergangenheit geschaffen haben, wegwerfen. Aber wir müssen parallel dazu schauen, dass sozusagen diese, die Wiederverwendung und Wiederverwertung oder Weiterverwertung dann auch erleichtert wird über Trennbarkeitskonzepte und so. Das sind Planungsaufgaben. Und von dem her ist es nicht ein Entweder-Oder, sondern das Erste müssen wir in jedem Fall heute tun. Das Zweite ist eigentlich schon ein Qualitätskriterium fürs Design.
Absolut. Also ich bin noch in einem Haus groß geworden. Das hat, oder bei meinen Großeltern aufgewachsen. Jahrgang 29 war mein Opa und als der alles aufgebaut hat, da herrschte das noch total. Also dieses Thema Wiederverwenden, Wiedernutzen von Dingen, die irgendwo gefunden worden sind und wieder eingebaut werden konnten. Das haben wir irgendwie ein bisschen verlernt. Ne? Eigentlich ist ja alles mal da gewesen und jetzt haben wir eigentlich die Mittel, die Möglichkeiten, die Software, die Planungstools, um das alles auch noch viel, viel besser hinzukriegen. Gibt es da also Maßnahmen, die Sie konkret von der DGNB vorantreiben oder anbieten, um diese Transformation hin zur Kreislaufwirtschaft beim Bauen und Sanieren wirklich hinzubekommen? Also sind es konkrete Maßnahmen, Workshops, Angebote? Wie kann ich mir das vorstellen?
Wir haben viel in Arbeitskreisen an dem Thema gearbeitet, Zirkularitätsbewertung zu ermöglichen. Das ist ein wichtiger Punkt. Zunächst würde man mal sagen, wenn wir das Wissen weitergeben, machen das die Leute schon richtig. Aber wenn es darum geht, Informationen zur Verfügung zu stellen, dann muss es irgendwo einheitlich werden, weil ein Hersteller kann nicht jedem sozusagen seine Fragen individuell beantworten. Das funktioniert am Schluss dann nicht. Das heißt, wir brauchen dort eine gewisse Einheitlichkeit für die Zirkularitätsbewertung, wissen, welche Informationen, welche Attribute denn für die Produkte auf der Produktebene wichtig sind. Und diese Informationen, die gehen dann auf Gebäudeebene ja in sozusagen in eine größere Einheit ein, was dann der Gebäuderessourcenpass ist. Und dort haben wir gearbeitet, haben Vorschläge gemacht, wie so ein Gebäuderessourcenpass aussehen kann. Und hauptsächlich eben wir mit der Informationsbasis auf der Produktebene nachher verknüpft ist, dass das Ganze nicht nur am grünen Tisch ein Forschungsprojekt ist, sondern in der Wirklichkeit einfach passiert. In der Version 23, vom Zertifizierungssystem, ist das jetzt rein verknüpft. Entsprechend dort spielt Gebäuderessourcenpass mit der Zirkularitätsbewertung jetzt bereits entsprechend eine Rolle. Es gibt natürlich noch, es hakelt noch an manchen Stellen, weil eben die Hersteller jetzt auf der anderen Seite diese Informationen gerade noch strukturiert aufarbeiten und im DGNB-Navigator dann zur Verfügung stellen. Aber das sind diese Punkte, wo wir dran sind, einfach die Zirkularitätsbewertung und die Produktauswahl entsprechend dann auch zu ermöglichen, sodass es in der Breite mit wenig Aufwand dann auch möglich ist. Und Unternehmen und auch mit DGNB-Mitglieder, so wie Madasta oder Concula oder so, die sind da natürlich mit entsprechend dran. Das ist nicht jetzt bei jemandem in der Geschäftsstelle entstanden im Kopf, sondern das passiert mit den Mitgliedern.
Es wird ja stets viel entwickelt, sei es durch Förderprogramme, durch Forschung. Da gibt es dann neue Materialien, neue Produkte, neue Systeme, die man einsetzen kann, die dann in der Praxis auch eingesetzt werden und sich durchsetzen auf der Baustelle, oder auch im Betrieb dann eines Gebäudes. Und was kann man tun, dass dann bei diesem Prozess der Entwicklung von solchen Materialien, Systemen und Stoffen nicht die Nachhaltigkeit auf der Strecke bleibt? Oder ist es in der Praxis schon so, Sie haben es auch an mehreren Stellen gesagt, dass das jetzt auch immer mehr automatisch mitgedacht wird?
Also wir haben bestimmt verschiedene Nachhaltigkeitsattribute, nenne ich es jetzt mal, die die ja benötigt werden auf der Produktebene. Das sind die Informationen zum Klimaschutz. Was ist der Embodied Carbon, also der CO2-Ausstoß während der Produktion des Produktes beispielsweise. Das ist mehr und mehr Konsens, dass man den wissen muss als Hersteller und produktspezifisch dann auch mit reingeben kann. In der neuen Bauproduktenverordnung, die jetzt aus Europa kommt, ist es ein Punkt. Dann geht der Carbon Footprint als ein Indikator in die Leistungserklärung. Leistungserklärung heißt, da hängen wir an der Inverkehrbringung der Produkte. Das heißt, es wird normal werden, dass diese Informationen da sind. Dann gibt es andere Bereiche, beispielsweise das Thema Schadenrisikostoffe. Das ist natürlich ein sehr, sehr vielfältiges Feld, wo nur ein Teil gesetzlich geregelt ist, also über Verbotschemikalien, Verbotsverordnungen und so weiter. Und dieser Zwischenbereich von dem, was vielleicht unter bestimmten Bedingungen erlaubt ist, wir aber trotzdem in einem nachhaltigen Gebäude nicht haben wollen. Dafür brauchen wir die Informationssysteme und da haben wir im DGNB-System ein umfangreiches, ich nenne es mal Regelwerk, das jetzt nicht nur für die Anwendungen wichtige Hinweise liefert, sondern auch eben für die Hersteller, wie sie ihre Produkte weiterentwickeln. Und die gehen da ganz aktiv rein und viele Bereiche, wo man noch vor ein paar Jahren gesagt hat, naja, boah, da gibt es vielleicht ein, zwei Produkte, aber in der Breite ist es nicht da, es ist normal geworden. Ja. Diese Stoffe sind da raus, weil es geht ja dann schon anders. Man muss es nur entwickeln, man muss den Herstellern auch die Zeit geben, das zu machen. Und da haben wir so eine Art Frühwarnsystem eben auch für die Hersteller, wo wir über unseren Bauproduktebeirat diese Informationen einspeisen. Was kommt denn? Und nicht erst sozusagen, ups, jetzt ist es da. Und das hilft natürlich ungemein. Das heißt, viele Produktentwicklungen sind eben aus Nachhaltigkeitssicht angestoßen. Mhm. So um Zirkularität, da geht es dann entsprechend. Mhm.
Die Transparenz, also wirklich auch das, was Sie angesprochen haben, ja, es wird jetzt so entwickelt, es wird auch durch Zertifizierungen und so weiter nachgewiesen, dass es nachhaltiger, klimagerechter ist. Wie wird diese Transparenz eigentlich sichergestellt? Also wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich an der Baustelle bin? Wie weiß ich, dass das Gebäude oder was da alles passiert ist, Nachhaltigkeitsaspekten auch wirklich entspricht?
Das hängt ja ganz eng an der Qualitätssicherung. Und Zertifizierung ist ja nichts anderes wie sozusagen eine spezielle Qualitätssicherung. Also jede Baustelle hat irgendeine Qualitätssicherung, sonst wird es ja sowieso nichts. Aber diese Qualitätssicherung mit entsprechenden Prozessen zu unterlegen und in einem bestimmten geführten Bereich nachher zu managen, das ist natürlich ein großes Gut. Und da ist auch der eigentliche Mehrwert für den Planungs- und Bauprozess nachher drin. Von der Zertifizierung der Mehrwert. Und da kommt jetzt eben mit rein, dass eben bestimmte Dinge dokumentiert werden, zum Beispiel die eingesetzten Produkte, dass es eben nicht zufällig ist, was jetzt sozusagen eingebaut wird, sondern dass bereits in der Ausschreibung spezifiziert wird, was denn eingebaut werden soll und dann in der Qualitätssicherung, in der Baustellenüberwachung entsprechend das auch dokumentiert wird, dass es auch passiert ist. Vielfach, ich sage mal auf konventionellen Baustellen, da wird das zu Ende geführt und da weiß am Schluss niemand mehr, was für ein Kleber für den Bodenbelag jetzt verwendet wurde. Man merkt dann vielleicht nur, okay, wir haben ein Problem. Zu hohe Raumluftemissionen oder was auch immer. Und aber der Verarbeiter oder der Betrieb, der den Auftrag hatte, der hat es an einen Subunternehmer vergeben und so weiter, Punkt, Punkt, Punkt. Total schwierig nachher, den Problemen nachzugehen. Und an der Stelle ist es halt tatsächlich die zusätzliche Transparenz, die reinkommt. Die Auditoren sind entsprechend geschult, wo sie hinschauen müssen, weil alles zu dokumentieren, bis auf die letzte Schraube, das macht auch keinen Sinn. Das wird zu teuer, zu aufwendig und ist eigentlich dann auch nur ein Datenboost. Das heißt, also über die Qualifikation der Auditoren, die auf der Baustelle die Zertifizierung begleiten und sozusagen die entscheidenden Punkte dann dokumentieren.
Okay, also ist das wichtig. Also kann ich mich nicht blind auf Nachhaltigkeitslabels verlassen, sondern ich muss wirklich auch meine Qualität und die Sicherung derer im Blick haben.
Genau. Es geht ja nicht nur darum, dass das Produkt ein Label hat, sondern dass es nachher auch an der richtigen Stelle in der richtigen Kombination eingesetzt ist. Dann habe ich einen tollen Parkettfußboden oder so mit allen Labels, die es gibt auf dieser Welt. Und irgendjemand nimmt den falschen Kleber. Und dann bleibt in manche Richtung dann vielleicht nicht gar nicht mehr viel übrig von der Nachhaltigkeit des tollen Bodens. Und von dem her geht es eben beim Bauen immer um die Kombinationen entsprechend. Manches passt auch nicht zusammen. Ne? Also das sind vielleicht zwei, in Anführungszeichen, tolle Produkte, aber gemeinsam eingesetzt, habe ich keine Dauerhaftigkeit mehr.
Das ist ja ein schönes Stichwort und eine Überleitung eigentlich dann zur Plattform, die Klimahaus Deutschland bieten wird. Denn da geht es ja genau darum, da soll ja der Anbieter von dem Kleber gerne neben einem stehen, der Parkettböden anbietet. Beide haben ein tolles Zertifizierungslabel, ein tolles Produkt und ich kann da hingehen und beide kann mich mit beiden zusammen unterhalten und erfahre, wie die zusammenspielen. Oder was erwarten Sie von der Klimahaus Deutschland?
Also auf der Produktebene ist es ja so, dass das, wie ich gesagt habe, das Zusammenspiel ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Aber wo es vielleicht noch immer ein bisschen hakt, und da glaube ich, die Messe genau an der richtigen Stelle, dass diese Informationen auch gemeinsam weitergegeben werden. Wenn jeder Hersteller immer sein Stückchen nur, dann wird das auch ziemlich mühsam. Warum nicht gemeinsam? Wenn der Hersteller keinen Kleber her, also der Bodenhersteller keinen Kleber selber produziert, dann kann er das durchaus auch mit entsprechenden Partnern machen, die er dann bewusst auswählen kann. Zum Teil passiert das ja, also da müssen wir jetzt die Branche nicht kleiner machen, wie sie ist. Zum Teil ist das unterwegs, aber es geht darum, dass die Information dorthin muss, wo die Entscheidungen getroffen werden und dass aber auch klar ist, dass im Prozess es nicht egal ist, was passiert. Dass man jetzt nicht mal kurz im Baumarkt noch irgendwas, was halt auch klebt, dann für die letzten 100 Quadratmeter nehmen kann.
Ja, und ich habe es gerade schon erwähnt, die DGNB wird dabei sein als Partner der Klimahaus Deutschland. Ja, und vielleicht versuchen Sie auch noch ein bisschen sozusagen unserer Community nahezubringen, was Sie beitragen werden, vielleicht aber auch, was Sie sich vorstellen, umgekehrt, was Sie sich wünschen von denjenigen, die da entweder dabei sind als Hersteller, Aussteller, als Speaker oder als Besucher, Besucherin. Das würde ich auch gerne wissen.
Also was wir uns immer wünschen, ist, dass man ein bisschen, dass man über den Tellerrand rausschaut. Klar hat man als Hersteller sein spezifisches Geschäftsfeld, aber das funktioniert langfristig am allerbesten, wenn es in den Kontext passt. Und der Kontext, der ist eben aus der Nachhaltigkeitsdiskussion eben auch definiert. Und die Nachhaltigkeitsthemen, die muss man ganzheitlich denken. Es sind eben nicht nur die Produktkostenthemen, sondern es sind eben auch dann die Lebenszyklusthemen, auch Lebenszykluskostenthemen beispielsweise. Und da kommt ja die Dauerhaftigkeit jetzt wieder ins Spiel, die oftmals gar nicht vom Einzelprodukt, sondern von der Kombination abhängt. Da sind natürlich aber auch die Umweltthemen drin, da sind die Risikothemen mit drin, und die soziokulturellen Fragestellungen. Die ganzen Gesundheitsthemen sind in den letzten Jahren so ein bisschen an den Rand gerückt worden. Das ist mir völlig unverständlich, weil das ist die Grundlage dafür, wenn wir nicht für die Menschen und für die Gesellschaft entsprechend bauen und die Qualitäten so herstellen, wie es die Menschen brauchen, werden sie das auf Dauer nicht akzeptieren. Das heißt, das wird eigentlich am Schluss dann wieder alles von der Nutzungsdauer weggeknabbert. Und was man sich Tolles vorgestellt hat, dann auf der Nachhaltigkeitsseite passiert dann vielleicht auch überhaupt nicht. Und das Ganze, dann wie gesagt, muss man natürlich vor dem Lebenszyklusaspekt auch sehen. Also die Lebenszyklusbetrachtung ist ein Grundpfeiler in der Bewertung. Nur heute das gut zu haben, das reicht nicht. Wir müssen es eben für die Nutzung genauso auch mitdenken und mitplanen. Und
Absolut, also diese ganz.
dieses über den Tellerrand eben sozusagen rausschauen, den Kontext sehen und suchen und sich dann als Hersteller zu überlegen, welche Informationen kann ich denn hier auch beitragen, die dann gebraucht werden für die richtige Entscheidungsfindung. Und auf der Nutzerseite, aber auch nicht von den Herstellern alles einzufordern, auch wenn man es gar nicht braucht, so nach dem Motto, jetzt sollen die mal rennen, das hilft ab genauso wenig. Also auch wirklich zu überlegen, was brauche ich für eine qualifizierte Entscheidung dann in die andere Richtung.
Absolut. Sehr relevant. Und danke, dass Sie all diese Informationen, Infos ja mit uns geteilt haben. Das war es nämlich schon mit Folge 2 unseres Podcasts heute mit Johannes Kreisig von der DGNB, die als Partner auch bei der Klimahaus dabei sind. Wir freuen uns auf vielen weiteren Austausch, auch auf Ihre Rückmeldungen. Und vielen, vielen Dank, Johannes Kreisig.